Hallo und Servus an euch alle da draußen. Ich bin's wieder, der Benny, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kommt's und Schaut's, Bibellesen und Entdecken. Ich freue mich, dass ich jetzt nach längerer Pause mal wieder so weit sein darf. Ich hab's einfach nicht auf drei gekriegt und war mal krank zwischendurch. Und jetzt freue ich mich aber umso mehr, dass ich jetzt wieder am PC hocken kann, vor meinem Mikro und mit euch ein wenig quatschen kann. Und soweit ich mich erinnern kann, habe ich euch das letzte Mal gesagt, dass es heute um unreine Geister gehen wird. Und das ist auch so geblieben. Und trotzdem wird es in allererster Linie wieder um einen gehen. Und das ist, wie soll es anders sein, Jesus Christus. Genau. Ich habe mir aber trotzdem gedacht, ich möchte den heutigen Text mit euch gerne mal anschauen unter einem anderen Aspekt erstmal. Und zwar habe ich mir gedacht, das ist ein relativ kurzer Text. Es sind 21 bis 28, sind wir im Markus, Kapitel 1, 21 bis 28. Und ich habe mir gedacht, wir reden vielleicht mal kurz mal über generell über das Thema Bibel lesen. Es heißt ja Bibel lesen und entdecken. Und ich wollte diesen Text einmal als Anlass nehmen, weil er sich recht gut anbieten tut von seiner Struktur. Bibel lesen, ja. Warum liest man Bibel? Ganz klar, wir wollen Gottes Wort kennenlernen. Aber es gibt ja auch so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Bibel liest. Also aktuell merke ich es ja selber, wir haben zum Beispiel in der Gemeinde bei uns, in der christlichen Gemeinde, in der Freien Baptistengemeinde Eichstätt, haben wir einen gemeinsamen Leseplan, wo die ganzen Gemeindemitglieder in einem Jahr durchs Neue Testament durchgängen. Aktuell sind wir bei im Hebräerbrief und das ist ganz schön. Ich kann mich noch daran erinnern, aber auch wo ich angefangen habe mit Bibellesen, da bin ich zum Beispiel wirklich in einem Rutsch Vollgas durch die Bibel durchgegangen und hat den Vorteil gehabt oder die Absicht gehabt, mir mal grundsätzlich einen Überblick zu verschaffen über die gesamte Bibel und über die verschiedenen Bücher, über das Alte Testament angefangen, bis dann ins Neue, bis zum Schluss in die Offenbarung rein. Und so habe ich einen Überblick gekriegt über das Ganze. Ja, und wie gesagt, aktuell lesen wir einen Bibelleseplan. Ist auch echt eine super Sache, weil wir alle, die wo wir an Jesus Christus glauben, bei uns in der Gemeinde, einfach immer über dasselbe reden können und uns austauschen können, was wir aus Gottes Wort gelernt und erfahren haben. Und wenn man die Bibel liest, dann merkt man auch, dass es auch unterschiedliche, wie soll man das sagen, wie nennt man das, Stilmittel gibt, wie Geschichten erzählt werden. Ich meine, das kennt sogar von uns nur jeder aus der Schule. Also diese typischen Geschichten mit Einleitung, Höhepunkt, Schluss und Spannungsbögen und all diese Sachen finden wir in der Bibel. Und wir finden verschiedene Reimarten in der Bibel. Wir verschwinden in die Psalme zum Beispiel, findet man Psalme, die alphabetisch durchnummeriert sind, kann man sagen. Also in einem Psalm, wo quasi vom hebräischen Alphabet her mit dem ersten bis zum letzten Buchstaben jeder Vers beginnt. Und ja, habe ich das jetzt richtig gesagt? Also, wo nacheinander einfach Vers für Vers, wo jeder auffolgende Vers der nächste Buchstaben im hebräischen Alphabet anfängt. Ja, und so gibt es auch verschiedene Aufbauten von Bibeltexten. Und der Bibeltext jetzt da in Markus, der bietet sich recht gut an, um das einmal zu darzustellen. Und ich habe das auch erst bewusst wahrgenommen. Ich lese ja, habe jetzt seit 2009, bis vor einem Jahr habe ich die Elberfelder Bibelübersetzung gelesen. Eine sehr grundtextnahe und getreue Übersetzung, die aber manchmal ein bisschen sprachlich, wie soll man sagen, ein bisschen ein Feldweg ist auf Bayerisch. Also sie ist manchmal sehr echt ruppig und rau, ein bisschen hakelig zum Lesen. Und da wir in der Gemeinde Eichstätt überwiegend die Schlachter-Übersetzung lesen, von nach Franz Eugen Schlachter, die, ich glaube, die 2000er, Schlachter 2000er Übersetzung, genau, habe ich gesagt, okay, ich lese jetzt auch die Bibel, einfach, dass wir immer das gleiche Verständnis von dem haben, was wir lesen. Und dass man sie einfach leichter tut, in der Predigt dann zum Beispiel, wenn man mitliest und so eine Sachen. Und in dieser Bibelübersetzung ist es recht schön, weil die Verse nicht wie in anderen Bibeln oft, da wo in einer Spalte oft ein, zwei Verse sind, sondern es wirklich Vers für Vers untereinander sind die Verse aufgelistet und jede Zeile hat quasi fängt mit einem eigenen neuen Vers an und so ist es relativ übersichtlich gestaltet. Wo fängt der Vers an, wo hört er auf? Und bei Markus war es jetzt wirklich schön, es sind auch bloß ein paar Verse, also 21 bis 28. Diese 8 Verse so untereinander zu lesen. Und da ist man, muss ich ganz ehrlich sagen, zum ersten Mal jetzt also ganz deutlich diese Struktur aufgefallen. Und das möchte ich mit euch jetzt heute mal anschauen. Ich habe mir einmal ganz bewusst dann diese 8 Verse wirklich ausdruckt, wirklich schön untereinander auf ein DIN A4-Blattl. Habe immer ein bisschen einen Abstand dazwischen lassen. Und so habe ich über jeden Vers eine schöne Übersicht gehabt und habe mir dann auch Notizen von Zeile zu Zeile, von Vers zu Vers machen können. Und das ist jetzt echt ein Problem für mich, weil ich kriege schon wieder Hunger. Das ist nämlich die, wie soll man sagen, die Burger- oder Sandwich-Struktur, was wir da haben. Also wenn du jetzt einen Hunger hast, ist vielleicht erst was nicht, dass du dann die ganze Zeit an Burger oder Sandwich denken musst. Aber das ist wirklich lustig aufgebaut, eigentlich, diese 8 Verse. Und zwar der erste und der letzte Vers, der zweite und der vorletzte. Und in der Mitte hast du wirklich 4 Verse, die wo so richtig das dicke Stückel Fleisch in einem Burger drin sind. Aber das muss vielleicht besser verstehen, wollen wir es jetzt einfach mal gemeinsam lesen. Ich lese jetzt heute mal wieder aus der Elberfelder. Ansonsten alles, was wir bis jetzt besprochen haben, habe ich aus der Schlachter gelesen. Aber bei der Elberfelder, muss ich sagen, kommt der Text nur irgendwie ein bisschen besser rüber und strukturierter. Und ich gehe es jetzt mit euch einfach mal durch. Also, wenn du mitlesen willst, Markus Kapitel 1, Vers 21 bis 28. Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und sogleich am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist und er schrie auf und sprach, lass ab, was haben wir dir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist dies? Was ist dies für eine neue Lehre? Denn mit Gewalt gebietet er selbst den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und sogleich ging die Nachricht über ihn aus in die ganze Gegend von Galiläa. Gut, soweit unser Bibeltext und das ist eh das Allerwichtigste und nicht mein Gestammel und mein Gestoder. Aber trotzdem, schäven es mir trotzdem zu Herz und gehen wir es einfach mal jetzt mal miteinander nochmal durch. Schauen wir uns den Text gemeinsam an. Schauen wir, was wir entdecken, was wir rausfinden. Wie gesagt, nochmal vielleicht zur Struktur ist jetzt nicht das Wichtigste, aber es ist echt schön, wie man, wenn man Struktur hat, wie man das den Text da aufschlüsseln tut, wenn man so den Vers 21 und 28, also den ersten und den letzten Vers nimmt, du hast eine Einleitung, du hast einen Schluss, also den oberen und den unteren Deckel auf deinem Burger. Vers 22, also der zweite und der vorletzte Vers 27, da geht es darum, da wird immer die Lehre erwähnt und wie sie sehr erstaunten über die ganze Lehre und entsetzten sogar, wie sie untereinander gefragt haben. Wie gesagt, sie kommen aus dem Staunen nicht raus über Jesus und seine Lehre. Und in der Mitte dann eben 23 bis 26 die Geschichte, die das alles eigentlich genau beleuchtet. Also was es jetzt mit der Lehre genau auf sich hat. Ja? In der Mitte das schöne, saftige Stückel Fleisch, was mindestens 250 Gramm haben sollte in einem Burger. Aber gut, so viel dazu. Gut, schauen wir. Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Also wir lesen hier von Kapernaum, der Stadt oder einer Ortschaft am Nordufer des Sees Genezareth. Und hier ist auch in der Mehrzahl, hier steht sie gehen. Also wir gehen davon aus, dass hier Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und was tut der gute Jude am Sabbat? Ganz klar, er geht in die Synagoge und er geht nicht nur in die Synagoge als Besucher, sondern Jesus Christus ist dafür bekannt gewesen, dass er auch gelehrt hat. So, Vers 22 kommt jetzt auf die Lehre zu sprechen. Es wird jetzt hier nicht erwähnt, was er genau gelehrt hat, aber Fakt ist, sie erstaunten. Also wir reden hier von Synagogenvorstehern, wir reden hier von Schriftgelehrten und Gesetzesgelehrten, wir reden vom normalen, Anführungszeichen, normalen Synagogenbesucher und die erstaunen über die Lehre. Und warum? Denn er lehrt wie einer, der Gewalt hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das muss irgendwie ein bisschen ein Schlag ins Gesicht gewesen sein für diejenigen, also für die Schriftgelehrten. Weil es wird hier ganz klar, dass ein Unterschied besteht zwischen dem, was die Schriftgelehrten gelehrt haben und was der Herr Jesus gelehrt hat. Da steht hier, er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat. Also da war Kraft da, da war Unterschied da. Und jetzt kommen die Verse, die meiner Meinung nach, und ich hoffe, ich habe recht, darauf eingehen. Die nächsten Verse beschreiben quasi das Stück Fleisch, beschreibt jetzt so quasi, welche Auswirkungen diese Gewalt, diese Vollmacht gehabt hat, mit der Jesus gelehrt hat. Und hier geht es jetzt darum, um diese Geschichte zwischen dem Menschen mit dem unreinen Geist und Jesus Christus. Ja. Und lesen wir einfach mal nochmal vielleicht. Und es war in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. So, Frage. Wenn du nichts mit Gott zu tun haben willst, dann frage dich, was treibt dich in eine Synagoge? Beziehungsweise, wenn der heutige Mensch nichts mit Gott zu tun haben will, was würde den in eine Kirche treiben? Es war irgendwie ein bisschen seltsam, wo mir dieser Gedanke hochkommen ist. Es passt irgendwie nicht, oder? Was tut ein Mensch mit einem unreinen Geist, mit einem Dämon, also von einem Dämon besessener, an einem Anführungszeichen heiligen Ort? Ja. Und was auch typisch ist für das, wenn wir es in der Bibel lesen, das könnt ihr an anderer Stelle auch lesen, in anderen Evangelien, dass Besessene oder Dämonen immer eine dumme Angewohnheit haben. Sie sind permanent am Schreien. Also hier geht es ja auch weiter und er schrie auf. Das ist wirklich eins dieser Erkennungsmerkmale, dass sie immer am Schreien sind. Vers 24. Und er sprach: Lass ab, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Seht ihr das, wenn man das so liest, da merkt man doch richtig, also ich habe das Gefühl, dass man richtig Aggression raushört aus dem Ganzen. Was haben wir mit dir zu schaffen? Lass ab. Als wenn da ein richtiger Kampf zwischen dem Dämon und Jesus eigentlich war. Und auch die Frage, bist du gekommen, uns zu verderben? Es ist, warum fragt er das? Er hätte ja alles andere fragen können. Und diese Frage hat mich wieder zu veranlassen, darüber nachzudenken, ja, eben warum er das eigentlich gefragt hat. Und es ist klar, dass die Dämonen eines Tages gerichtet werden und sie haben keine Hoffnung auf Erlösung. Und was mit den Dämonen genau passiert, habe ich mal nachgeschaut und bin dann auf Jakobus gekommen. Und zwar habe ich Jakobus Kapitel 2, also der Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 19. Und da lese ich euch schon einmal das vor. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt und du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Die Dämonen sind nicht so, ich sage es jetzt mal mit meinen vielleicht doch provokanten Worten, nicht so dumm wie so viele Menschen. Die Dämonen wissen genau, dass es einen Gott gibt, während viele Menschen das leugnen. Und die Dämonen, die zittern vor dem Gericht, weil sie wissen, dass sie eines Tages gerichtet werden. Im krassen Gegensatz zu den meisten Menschen heutzutage, die Gott ablehnen und dieses Gericht ablehnen. Und die Dämonen werden eines Tages in die Hölle geworfen werden. Und auch dazu möchte ich da einen Vers vorlesen aus Matthäus, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Jetzt schlagen wir mal wieder auf. Grüß, grüß, Matthäus 25, Vers 41. Da spricht er dann, also hier ist das Völkergericht beschrieben. Ich will jetzt gar nicht näher darauf eingehen, sondern eher auf das, was es für die Dämonen zum, oder was es damit zum tun hat. Dann wird er auch denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also dem Teufel, Satan, seinen Engeln, den Dämonen. Die Hölle, ursprünglich ein Ort, der dazu dienen wird, den Teufel und die Dämonen auf alle Ewigkeit zu richten. Und die letztendlich aber auch der Mensch geworfen wird, wenn er nicht in seinem Leben umkehrt, Buße tut über sein Leben. Eine Stelle, habe ich noch. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich mir die aufgeschrieben habe. Schauen wir es uns kurz an. Und zwar haben wir die im Judasbrief. Wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, Judas 1, Vers 10. Da geht es auch nochmal um Menschen, die im Gegensatz zu den Dämonen oft einfach nur spöttisch über Gott und sein Gericht reden, während Dämonen Angst haben und zittern. Da steht: Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen, was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Es geht im vorherigen Vers geht es darum, dass der Erzengel Michael mit Satan Streit hat über den Leib Mose. Und dass der Erzengel da kein lästerndes Urteil zu fällen wagte, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Ja. Also die Engel, die Dämonen, die sind sich der Größe, der Herrschaft und der Macht Gottes bewusst. Und sie sind nicht so dumm, irgendein schändliches oder lästerliches Wort in den Mund zu nehmen. Aber wir Menschen neigen doch leider sehr stark dazu heutzutage. Und eben lästern alles, was sie nicht verstehen. Ziemlich traurig eigentlich. Und der Dämon oder der Besessene, ich weiß es ja, der sagt er selber, ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, dass die Engel und Dämonen ja Jesus Christus kennen. Und zwar aus der Ewigkeit, sie sind ja alles geschaffene Wesen. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, war aber beim Vater in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, genauso wie die Engel. Und als Satan dann gefallen ist, hat er ja einen Teil der Engel mit sich gerissen. Und sie sind dann alle quasi auf die Erde verbannt worden. Und ja, daher kennen die Dämonen Jesus Christus ganz genau und wissen, wer es ist. Ich möchte nachher, hoffentlich vergiss es nicht, nochmal darauf zu sprechen kommen, wie wichtig jetzt ist es, der Heilige Gottes, beziehungsweise warum das da steht. Hat auch wieder was mit der Struktur zu tun. Aber gehen wir weiter. In Vers 25, und Jesus bedroht ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Es ist nicht so, dass sich jetzt Jesus hier mit dem Dämonen auf irgendeine Diskussion oder irgendwas einlässt, sondern ganz klar, er bedroht ihn und sprach, verstumme, halt deinen Mund und fahre aus von ihm. Ja. Also, verstumme, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Worte. Und in Vers 26 sehen wir die Kraft, die Jesus Christus in seine Worte hat. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Der Dämon, der Besessene, der unreinige Geist, hat keine andere Möglichkeit, als sich dem Wort von Jesus Christus zu beugen und muss das tun, was er sagt. Ich finde es sehr tröstlich, weil ich hier einfach sehen kann, dass einfach Jesus Christus über dem Ganzen steht. Was also auch von der Macht her. Wenn Gott etwas sagt, müssen selbst die Dämonen weichen und müssen gehorchen. Und diese vier Verse von 23 bis 26, die haben jetzt quasi beschrieben, diese Konfrontation zwischen dem Dämon und Jesus Christus und haben die Kraft gezeigt, die in seiner Lehre steckt, beziehungsweise haben die Kraft gezeigt, die in seine Worte steckt, wenn er etwas befiehlt, wenn er etwas anordnet. Er ist der Heilige Gottes. Und jetzt in Vers 27 geht es jetzt wieder um die Lehre. Jetzt, wo sie das alles gesehen haben, wo sie das live in dieser Synagoge, stell dir vor, du warst in der Kirche mal wirklich ganz plastisch. Da darf einer rumschreien. Und jemand würde sagen, verstumme und fahr aus. Und auf einmal ist Ruhe. Auf der Seite, was ist denn jetzt da los? Ja. Und sie haben sich untereinander befragt, sie haben sich vielleicht gar nicht laut sagen trauen, gell? Oh, was ist das? Ja. Eine neue Lehre. Denn mit Gewalt gebietet er selbst den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Ganz genau. Er gebietet und alle müssen gehorchen. Und zum Schluss des genau, Gegenstück von dem, was wir im Vers 21 gelesen haben. Und zugleich ging die Nachricht über ihn aus in die ganze Umgegend von Galiläa. Vers 21 haben wir gelesen, wie sie hineinkommen, wie Jesus Christus mit den Jüngern hineinkommt nach Kapernaum in die Synagoge. Und der letzte Vers katapultiert sie wieder hinaus, beziehungsweise die Nachricht von ihm und von seiner Lehre in die ganze Umgegend von Galiläa. Gut, jetzt kann man viel über unreine Geister reden und über Dämonen noch. Aber wir wollen weder denen die Ehre geben, noch sie zu groß aufbauschen, weil eben ihnen nicht die Ehre gebührt. Und wir haben ja gesehen, Jesus hat Macht über sie, er ist größer. Und deswegen geht es jetzt einfach wirklich nur mal um Jesus. Die Struktur, auf die ich mit euch zum Sprecher gekommen bin, ist auch noch sehr interessant. Ich habe jetzt die Worte einfach einmal durchgezählt und es sind 160 Worte. Und es kann man auch an andere Stellen finden, Nicht immer natürlich. Also ich sage jetzt nicht, dass man jetzt auf alles, was man in der Bibel liest, gleich irgendwie ein Raster anwenden soll. Aber hier ist es wirklich so, du schaust dir den Text an, der ist so und so lang, hat jetzt wie in dem Fall 160 Worte. Und des Öfteren ist es so, dass der Kern wirklich in der Mitte steht. Und der mittlere Kern ist eben die Aussage bei Wort 80, fängt so, der. Ja, was der Heilige Gott ist. Ja. Und der Dämon hat es erkannt, wer Jesus Christus wirklich ist. Und es ist traurig, dass es so wenig Menschenheit verstehen beziehungsweise wahrhaben wollen. Es gibt Menschen, habe ich schon erlebt, am Büchertisch, die reagieren unglaublich heftig auf doch die so gute Botschaft von der Errettung und streiten und diskutieren, wären ziemlich, wie soll man sagen, ja, auch bedrohlich manchmal in ihre Aussagen. Haben leider schon alles erlebt. Nur weil sie mit Jesus Christus, dem Heiligen Gottes, konfrontiert werden. Ich weiß nicht, wie geht's dir, wenn du das hörst? Jesus Christus, der Heilige Gottes. Der Dämon bekennt ihn, er weiß ganz genau, wer er ist. Wie stehst du zu Jesus? Ist er für dich der Heilige Gottes? Ist er für dich bloß irgendein Rabbi für dich oder ein guter Mensch? Der Dämon hat gewusst, dass er die Macht hat, ihn zu verderben, in die Hölle zu werfen. Und die Bibel sagt ganz klar, wir sollen den fürchten, der nach dem Tod die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Und das ist Gott. Wie ist es, wenn du über dein Leben nachdenkst, wenn du weißt, oder ich sag dir, dass Gericht kommt, dass Gott dein Leben beurteilen wird und alle Menschen erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, wie es im Römerbrief steht, und ja, verfehlen diesen heiligen Maßstab, alle miteinander, ich, du, jeder auf dieser Welt. Wie reagieren wir drauf? Schreien wir wie der Besessene, wie der Dämon? Ah, was willst du von mir? Und lass mir mal Ruhe, ich will nichts mit dir zum Tun haben. Ja, oder merkt man, hey, boah, wenn du das letzte Wort in unserem Leben hast, Jesus Christus, dann müssen wir schauen, dass wir mit Gott ins Reine kommen. Und das schaffen wir einfach nur, wenn wir unsere Sünden Gott bekennen. Wie es in 1. Johannesbrief heißt, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Bibel sagt da: Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben. Viele Menschen meinen, ja, es ist einfach alles aus. Wir machen die Augen zu beim Sterben und dann werden wir zu Wurmfutter, umgangssprachlich. Und ja, unser Körper wird Wurmfutter, ja. Aber unsere Seele, die ist unsterblich. Und die erscheint vor Gott eines Tages. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Ja. Willst du dem Gericht entfliehen? Glaubst du, du hast irgendwas, mit dem du dich vor Gott rechtfertigen kannst? Schau dein Leben an. Ich habe meins angeschaut, 2009, habe gemerkt, boah, ich bin so unten durch. Ich kann Gott nichts bringen, was er in irgendeiner Art und Weise, wo ich mich rechtfertigen kann für die Dinge, sondern ich war gemerkt, ich bin schuldig vor ihm, vor seinem Maßstab. Ich schaff's nicht. Aber er sagt ja, er vergibt die Schuld und die Sünde. Und das geht nur eben über Umkehr und Buße stehen bleiben, sagen, okay, reflektier mein Leben, es passt nicht, es ist nicht im Einklang mit Gottes Wort, nicht mit Gottes Willen. Ich muss bekennen, ich muss umkehren danach. Ich muss oder ich möchte nach dem leben, was Gott sagt, nach Gottes Maßstab. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, an welcher Stelle es ist. Habe jetzt auch nicht nachgeschaut. Aber irgendwo heißt es sinngemäß, wer den Sohn Gottes hat, hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Oder wer glaubt, der ist vom Tod ins Leben übergegangen und kommt nicht ins Gericht. Ja. Also der Glaube an Jesus Christus, der rettet uns vor dieser Hölle, vor diesem schrecklichen Ort, vor dem sogar die Dämonen Angst haben und wo sie eines Tages aber ohne Gnade gerichtet werden. Der Mensch hat nur diesen riesen Vorteil. Er kann umkehren. Der Mensch soll umkehren. Gott wünscht, dass er sie umkehrt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und an anderer Stelle sagt er, wie war jetzt das? Das ist der Wille Gottes, dass sie, ist das gegangen? Auf jeden Fall, dass sie dich, den Vater und den Sohn, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Genau, aber da müsst ihr nochmal nachschauen. Aber auch ein wunderbarer Vers. Ja, hab leider nicht alles in der Birne. Bin halt auch bloß ein kleines Lamperl. Ja, und vielleicht auch noch ein Gedanke zum Schluss. Noch, wo ich mir so selber vielleicht, ich hoffe, ich habe mir nichts zusammengesponnen, aber es hat mich trotzdem irgendwie beschäftigt. Habe ich mir gedacht so, warum ist es heute so ruhig in die großen Kirchen? Warum gibt es so keinen großen Aufschrei mehr, außer irgendwelche Skandale? Ja, aber warum gibt es kein großes Geschrei mehr? Ja. Und mir gedacht habe, ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass heute nicht mehr mit Vollmacht gepredigt wird, in die großen Weltkirchen. Und vielleicht haben die Dämonen deswegen auch heute keinen Grund mehr zu schreien. Aber was war, wenn Gottes Wort wieder lebendig, authentisch, mit Autorität gepredigt werden wird? Vielleicht wird man hier und da sogar mal wieder jemanden schreien hören, weil irgendjemand da ist, dem das nicht passt, der wo schreit, ich will mit dir nichts zu tun haben, dann werden die Menschen vielleicht erstens wieder an Dämonen glauben und zweitens wüsste man, ja, wenn jemand schreit, vielleicht, weil eben wieder Gottes Wort gepredigt wird. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich einfach froh bin, dass ich in eine christliche Gemeinde, in eine Gemeinde gehe, die auf der, wo Menschen an Jesus Christus wirklich glauben, die wo die Bibel als das Fundament für ihr Leben haben, da wird gepredigt, ich sage im Schnitt 45 Minuten, ein Bibeltext. Und ich bin so froh, dass ich einen Pastor habe, der sich Woche für Woche hinstellt, sich vorbereitet, uns 45 Minuten die Leviten liest, ne, in Anführungszeichen. Also die Predigt heute. Und ich merke, Mensch, das Wort Gottes, das ist lebendiger und Hebräer schreibt es ja, es ist lebendiger und schärfer und das verhaue ich diesmal nicht, weil bevor ich so dumm bin, lies es euch vor, Hebräerbrief, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Ja, Gottes Wort ist. Ich weiß noch, wo wir früher in der Kirche waren. Da ist ein kurzer Abschnitt, 2 Minuten irgendwas gelesen worden, dann hat man gesagt, Wort des lebendigen Gottes, und dann haben alle gesagt, Dank sei Gott. Und keiner hat irgendwas verstanden, keiner hat was verkapiert. Aber jetzt hat, wie gesagt, in 2009 in eine Gemeinde gehe, in eine christliche Gemeinde, in eine freie Baptistengemeinde jetzt aktuell, darf ich mich darauf freuen, dass ich Gottes Wort kriege. Und zwar so auch erklärt, dass man es verstehen kann. Da, wo sich damit auseinandergesetzt wird. Und es passiert dann genau das im Normalfall, was wir jetzt gerade in Hebräer gelesen haben, dass das Wort wie ein zweischneidiges Schwert ist. Das schlägt ein. Das hat eine Wirkung. Das ist Gottes Geist, was durch sein Wort wirken kann in uns Menschen. Es überführt uns. Es spricht unser Gewissen an. Es sagt, pass auf, da passt nichts oder da passt das nicht. Das musst du ändern. Ja. Es ermutigt dich, wenn du niedergeschlagen bist. Ja. Und es hat so viele verschiedene Aspekte, wie Gottes Wort wirken kann. Und da bin ich wirklich sehr dankbar. Also danke, Willi, hier an dieser Stelle dafür, dass du uns als unser Pastor immer mit deinem Wort einfach zur Seite stehst und uns belehren willst und einfach willst, dass unser Leben auch verändert wird. In diesem Sinne, danke dir. Ja, ich kann dich einfach nur bitten, der du jetzt das heute vielleicht gehört hast, dass du weiter Bibel lesen möchtest, dass du Freude am Bibel lesen hast, weil es einfach nicht ein Buch ist, wie ein Roman, den du einmal durchliest und dann auf Seiten legst, sondern du kannst das ein Leben lang lesen und es wird dir nie langweilig werden. Es wird höchstens herausfordernder. Ja. ja, in diesem Sinne, freut mich, wenn du zugehört hast. Ich weiß nicht, ob es dir heute taugt oder nicht. Ich lasse jetzt einmal meine ganzen und bä und alles, was ich so zusammenstotter, lasse jetzt einfach mal drinnen. Ich schneide jetzt nichts raus. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch zu faul dafür. Ja. In diesem Sinne hoffe ich, es geht dir gut. Ich wünsche dir jetzt einfach eine schöne Woche und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Euer Benni, macht's es gut. Ciao.